Radar und Echolot, drunter und drüber. Literarische Texte zu Gehör bringen. Achim Rix, der Hoxo-Komplott. Eine Einführung. Geschrieben von Frühjahr 2013 bis Herbst 2017, findet der Roman seinen Ausgangspunkt in einem zufällig durchblätterten Geo-Magazin. Die Headline: Toxoplasmose, wie Parasiten uns steuern, erzielte den gewünschten Effekt. Ich las mich fest. Berichtet wurde, dass eine ganze Reihe von einzelligen Parasiten im Verlauf der Evolution ein Verfahren zur Fortpflanzung herausgebildet haben, das zunächst einmal abenteuerlich hinsichtlich seiner Erfolgswahrscheinlichkeit klingt. Diese Parasiten bedürfen zu ihrer Arterhaltung ein Stadium in einem Zwischenwirt, um dann wieder in den Ausgangswirt zu gelangen und den Vermehrungszyklus abzuschließen und wieder neu zu beginnen. Das funktioniert? Seit Tausenden von Jahren war zu lesen. Verblüffend. Und wie kommt der Parasit wieder in den Ausgangswirt? Im Fall des einzelligen Parasiten Toxoplasma gondii ist der Ausgangswirt in der Regel eine Katze. Um seine Vermehrung zu befördern, ist der Parasit nun in der Lage, sich im Zwischenwirt nicht nur massenhaft zu vermehren, sondern auch dessen Handlungen dahingehend zu beeinflussen, dass dieser Verhaltensweisen zeigt, welche die Wahrscheinlichkeit, von einer Katze gefressen zu werden, erhöhen. Verhaltensbeeinflussung durch Einzeller. Wieder einmal, passé, du schöne Idee vom freien Willen. Nun könnte man einwenden, dass es doch wohl etwas gewagt sei, bei Mäusen von einem freien Willen zu sprechen. Ja, zugegeben, aber da nicht davon auszugehen ist, dass der Parasit weiß, in welchem Organismus er sich gerade befindet, wird er sein Programm auch in anderen Organismen abspulen. Für den Vermehrungszyklus des Toxoplasma gondii wäre es optimalerweise eine Maus, die dann aus der Katze den ausgeschiedenen Parasiten aufgenommen hat und die sich sodann tatsächlich katzenaffin verhält und sich freudig fressen lässt. Was aber nun, wenn der Parasit in einen Menschen gelangt ist? Sind diese Menschen etwa katzenaffin? Und wie viele betrifft das überhaupt? Forschungen gehen davon aus, dass tatsächlich über 50% aller Menschen von Toxoplasma gondii befallen sind. Außer in der embryonalen Phase ist das für Menschen ungefährlich. Statistisch gesehen und wissenschaftlich abgesichert ist, dass es auch bei den betroffenen Menschen im Vergleich zu nicht betroffenen Personen zu Verhaltensweisen kommt, die auf den Parasiten und seine Wirkungsweise zurückgeführt werden können. Statistisch verlangsamte Reaktionszeiten, eine erhöhte Unfallhäufigkeit sind nur zwei immer wieder angeführte Beispiele, von insgesamt unsichereren Verhaltensweisen ganz zu schweigen. Das wird mit der Vorgehensweise des Parasiten in Verbindung gebracht. Gelangt Toxoplasma gondii in den menschlichen Organismus, vermehrt sich der Erreger explosionsartig, lagert sich quasi überall abgekapselt ein, bevor ihn das Immunsystem erfolgreich bekämpfen kann. Einige dieser Parasiten suchen den entwicklungsgeschichtlich sehr alten Teil des Gehirns auf, in dem ein Regulationssystem verortet ist, welches das Angstverhalten steuert und von dem wir wissen, dass der sogenannte höhere Verstand hier nicht immer Herr oder Frau im eigenen Haus ist. Ein wunderbarer Ausgangspunkt für einen Plot, so dachte ich. Eine weitere Komponente spielte die Forschung zur Genveränderung ein. Die Entwicklung einer Genschere ermöglichte ganz neue Dimensionen, die DNA auch von Mikroorganismen so zu verändern, dass an zuvor bestimmten Stellen Teile ausgeschnitten oder eingefügt werden können. Gendesign mit nicht absehbaren Folgen. 2020 erhielten Emmanuel Charpentier und Jennifer Doudna für ihre Forschung zur Genschere den Nobelpreis für Chemie. Damit war eine Komponente des Textes bestimmt, welche als eigenes Thema den Text durchzieht und im Sinne eines erweiterten MacGuffin die Handlung vorantreibt. Die Personenkonstellation ergab sich in gewisser Ableitung. Jemand musste einen genmanipulierten Einzeller entwickeln, nur mit welchem Effekt? Die Idee hierzu kam über etwas, was jeder auch ohne Genmanipulation weiß. Kartoffelchips machen süchtig. Über dieses Gedankenspiel wurde die Variante des manipulierten Einzellers namens Hoxo, die süchtig macht nach salzig und fettig, titelgebend. Der Verdacht eines missbräuchlichen Einsatzes führte zu einem Konzernchef der Knabberwarenindustrie, zu Journalisten, die diesen Verdachtsfall versuchen aufzuklären, zur Politik, die regulierend eingreifen will oder sollte, und zu, und das war das zweite oder eigentliche Thema, Menschen, die miteinander verstrickt sind und die etwas tun, was mit über die Linie gehen bezeichnet ist. Mit diesem Bild ist das Verlassen eines moralisch-ethischen Verhaltenskodex gefasst, den die Personen unter gewöhnlichen Umständen als ihre Handlungsmaxime anerkennen, durch die Situation, in die ich sie stelle, aber nicht durchhalten können oder ihn auch ganz bewusst missachten. Wieso, weshalb, warum? Das im Text an den Protagonisten durchzuspielen war Aufgabe und Spaß zugleich. Die Kapitel des Romans sind einzelnen Protagonisten oder Protagonistinnen gewidmet, wobei der Journalist Mark Hillinger eine verbindende Klammer darstellt. Im ersten Kapitel treffen wir auf Ann-Christine Abelberg, welche auf einer Geburtstagsfeier ihrer Mutter versucht, die biochemischen, komplex komplizierten Prozesse ihrer Dissertation zu Genomveränderungen des Toxoplasma gondii den Geburtstagsgästen zu erklären. Als Doktorandin ihres Doktorvaters, Professor Dr. Kersten Kopf, hängt sie ihrerseits in einem Gewissenskonflikt und in ihrer Erziehung fest. Ein Ausweg bleibt zunächst ungewiss. Im zweiten Kapitel begegnen wir Mark Hillinger, der als freier Journalist beim Nachrichtenmagazin ein Interview mit Dr. Joost Benson, Vorstandsvorsitzender von UNU, United Nutrition's Unified, einem Weltmarktführer für Knabberkrams, führt, ohne zu wissen, dass dieser mit ihm noch auf ganz andere Weise verbunden ist. Tatjana Grosse, als Quereinsteigerin Ministerin auch für den Verbraucherschutz, sieht sich einer zu managenden Aufgabe und ihrem Staatssekretär Dr. Johann Sellbruck gegenüber und weiß nicht, welche Herausforderung die größere ist. Selina Karlsson arbeitet für Benson und ist von diesem beauftragt, ein Leck zu finden, welches die Journalie vom Nachrichtenmagazin finden könnte, ohne dass sie weiß, was das konkret sein soll. Was sie findet, führt sie zu Mark Hillinger und Anziehung funktioniert auch ganz klassisch über Hormone. Dr. Joost Benson seinerseits verkörpert eine Familiendynastie, die aus ihm einen von Zweifeln freien Mann geformt hat. Eloquent, selbstbewusst, erfolgreich. Der jähe Unfalltod seiner Frau führt ihn an den Abgrund des Nichts und der Blick in diese Tiefe zu Entscheidungen, deren Auswirkungen vielleicht nicht mehr zu kalkulieren sind und die mit einer Lara Conradi zusammenhängen, die auch Mark Hillinger sehr gut kennt. Professor Kersten Kopf, auch der Janus-Kopf genannt, Doktorvater von Ann-Christine Abelberg und auch mit Benson bestens bekannt, changiert im von Odefrey und Hillinger geführten Interview zwischen jovial zur Schau gestellter Unbedarftheit und knallhart kalkulierter Machtentfaltung. Und doch lag da im unaufgeräumten Chaos seines Büros seine Information, die man im wahrsten Sinn nur aufsammeln musste. Dr. Johann Sellbruck, Staatssekretär unter Ministerin Grosse, weiß, wie Politik funktioniert, wie man Karrieren befördert oder Intrigen spinnt und er mag Tierärztinnen. Marlene Odefrei ist Kollegin von Marc Hillinger mit einem eigenen Verständnis von Leistung und Karriere, das sie zunehmend verzweifelt gegen die dagegen sprechenden Offensichtlichkeiten aufrecht halten möchte. Und sie hat eine alte Rechnung zu begleichen, bei der man den Adressaten auswechseln kann. Und Lara Conradi? Wer sie wirklich ist und wie die Dinge zusammenhängen, wie es sich gehört, ganz zum Schluss. Der Hoxo-Komplott. Reinhören. Jeden Monat ein neues Kapitel.